bei welcher Gelegenheit er aber auch alle Schmerzen verkosten muss, die alle Verfolgten unter ihm oder unter seinen Vorgängern verkostet haben. Bringt ihn diese Kur noch nicht zurecht, so wird er belassen, wie er ist. Bloß der Hunger wird ihm zur Begleitung gegeben und der Durst, welche zwei Hofmeister mit seltenster Ausnahme fast jeden mit der Zeit zurechtbringen. Da habt ihr nun wieder ein Bild, aus dem ihr das Jenseits näher kennenlernen möget, und das Wasser, das ein solcher Häuptling zu durchschwimmen hat, bis er ans Ufer der Demut, Wahrheit und Liebe gelangt. Daher nun nichts mehr weiter von diesem Manne. Achte Szene. Ein Minister. Am 12. August 1847. Da denn auch die großen Herren der Welt sterben müssen, gegen welche für sie höchst fatale Lebenseigentümlichkeit sie noch immer keinen Assekuranzverein haben aufstellen können, da sie es mit all ihrer Politik und Diplomatie noch nicht so weit gebracht haben, so musste denn auch unser Minister sich endlich einmal anschicken, das Zeitliche mit dem Ewigen zu vertauschen. Das Sterben ist für solche Menschen freilich wohl die unangenehmste Erscheinung von der Welt. Aber das kümmert den Würgengel wenig. Bei dem er das wohl zementierte Maß voll findet, den nimmt er ohne Gnade und Pardon. Unser Minister, ein Mann, dem alle Welt huldigte, ob seiner Weltklugheit, wurde in seinem bedeutenden Alter von einem gichtischen Katarrhfieber aufs Krankenlager geworfen, das ihn einen halben Monat folterte, und das desto ärger, je mehr Arzneien er zur Behebung dieses Übels einnahm. Gegen das Ende hin ward er voll Unwillen und drohte den Ärzten mit dem Arrest, so sie ihn nicht bald wiederherstellen möchten oder könnten. Aber statt seine Drohung auszuführen, versank er am 16. Tage seiner Krankheit in eine Betäubung, aus der er auf dieser Welt nicht mehr erwachte. Außer auf eine Stunde knapp vor seinem Ende, in welcher Stunde er noch ein kurzes Vermächtnis machte, was da mit seiner mächtigen Habe geschehen solle, wobei aber der Armen, wie meistens bei solchen Menschen, nur sehr spärlich Bedacht genommen ward. Denn was sind wohl ein paar tausend Gulden gegen mehrere hinterlassene Millionen? Also ward der Kirche pro forma auch mit einer Stiftung gedacht, aber nicht aus irgendeinem blinden Glauben, denn Glauben hat so ein Mensch entweder nur selten oder gar keinen. Und alles, was er tut, ist reine Politik, sondern nur, wie gesagt, weil so etwas der politische Gebrauch erfordert. Nach dieser letzten Willenskundgabe sank er auf sein Lager zurück und war tot, ohne zuvor gebeichtet und kommuniziert zu haben, auf welchen Akt er bei sich zwar ohnehin nichts hielt. Damit war's mit ihm für diese Welt, aber auch für ewig abgeschlossen. Darum wollen auch wir nicht länger bei seiner Leiche verharren, sondern uns sogleich nach drüben begeben und sehen, was unser überstolzer, aristokratischer Mann dort für ein Gesicht macht. Seht, da sind wir schon. Und unser Mann steht schon in seinem kompletten Staatskleide vor uns. und vor vier verhüllten Engelsgeistern, wobei er aber nur die letzteren sieht. Der Ort stellt genau sein Staatskabinett vor, in welchem er noch Wichtiges zu besorgen und zurechtzubringen sich vorgenommen hatte. Er sieht nun genau die vier in seinem Geheimkabinett und kann sich vor Ärger kaum fassen über die entsetzliche Keckheit dieser vier Gauner nach seiner Ansicht. Er springt auf und ergreift die Klingel und will läuten, aber die Klingel gibt keinen Ton. Verrat! Hochverrat! Schreit er aus vollem Halse. Wie kamt ihr elenden Wichte in dies nur mir allein zugängliche Gemach, in welchem des Staates geheimste und heiligste Mysterien bearbeitet und aufbewahrt sind? Wisst ihr, dass auf solch einen Hochverrat der Tod gesetzt ist? Wer von euch hat diese Klingel entschwängelt, dass sie nun in diesem entscheidendsten Moment keinen Schall von sich geben kann? Bekennet es, ihr Verruchten! Wer von euch war der Rädelsführer?